Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Wir sind ja in einer Reihe, in einer gemeinsamen Predigtreihe, wo es um verschiedene Personen in der Adventszeit in der Weihnachtsgeschichte geht. Und manchmal sind Geschichten einfach so schön, dass es den Leuten eigentlich egal ist, ob da was stimmt oder nicht. Und ich habe euch drei Typen mitgebracht, über die ich sprechen darf. Und da müssen wir ein bisschen was aufräumen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, wie sie bei uns lange Zeit in der Krippe standen. Darf ich vorstellen, ich habe dabei Kaspar, das ist der Linke. Dann haben wir Melchior, der etwas kleinere in der Mitte, und Balthasar, der größere, auf der rechten Seite. Man nennt sie auch die heiligen drei Könige. Naja. Fremdwirkende, weitgereiste Leute mit besonderen Geschenken. Hey, wie exotisch, oder? Ist doch super. Ein Stern, der ihnen den Weg weist. Wie romantisch. Und dann kommen sie auch noch im Stall in Bethlehem an und dann ist Weihnachten. Einfach schön. Soweit kein Wunder, dass es viele Geschichten gibt, die weit über diesen Bibeltext hinausgehen. Und so wurde eben aus diesen drei Männern wurden diese heiligen drei Könige, denen man eben noch diese Namen Kaspar, Melchior, Balthasar gab. Übrigens in anderen Ländern heißen die ganz anders. Das ist irgendwie nur in Mitteleuropa so, dass die Kaspar, Melchior, Balthasar heißen. Aber lass uns mal zur Realität kommen. Ich lese uns Matthäus 2 ab Vers 1. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Juda. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie: Wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten: In Bethlehem, in Judäa. So heißt es schon im Buch der Propheten: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Soweit dieser Bericht. Und auf den ersten Blick ist in diesem Bericht vielleicht gar nicht so viel Interessantes drin. Okay, da sind ein paar Gelehrte von weit her, circa 3000 Kilometer, bis zum neugeborenen Jesus gekommen, um ihn zu besuchen. Okay, wenn es denn sein muss, ist ja nicht schlimm, oder? Aber ehrlich gesagt, wenn ich diese Geschichte lese, dann tauchen bei mir so einige Fragen auf. Was für Leute waren das denn eigentlich? Was war mit diesem Stern? Übrigens, wie kann ein Stern, der da oben am Himmel steht, den Weg weisen? Das verstehe ich nicht so ganz. Warum kommen diese Leute von so weit her? Was haben sie bitte in den Sternen gesehen? Lässt sich in der Schöpfung, in den Sternen, irgendetwas über Gottes Handeln ablesen? Und dann war da etwa Sterndeuterei im Spiel? Leute, das nennt die Bibel Sünde. Götzendienst. Also, insgesamt ist es doch schon ziemlich merkwürdig, was da dann auch menschliche Fantasie und Tradition noch so alles dazu gedichtet hat. Aber dieser Bericht des Matthäus, den ich euch gerade gelesen habe, der ist einfach total glaubwürdig, der ist zuverlässig und der stimmt auch mit dem überein, was man sonst so in der Bibel finden kann. Wenn wir genau hinschauen, dann entdecken wir in diesen Besuchern, in diesen fremden Leuten einfach ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Ähnlichkeit mit uns haben. Mag sein, dass bei diesem genaueren Hinschauen der Lack abblättert von diesen heiligen drei Königen, dass das auf der Strecke bleibt, aber wenn das so ist, dann ist es richtig gut. Die Bibel jedenfalls hält unser Nachfragen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und wenn wir uns für Gott öffnen, für sein Reden, für sein Handeln, dann wird er uns auch in so einer Geschichte berühren und zu uns reden. Und er möchte auch durch so eine Geschichte unser Leben verändern. Und das ist es, was ich mir wünsche für diesen Sonntagmorgen, dass genau das passiert, dass Gott unser Herz verändert, dass er zu uns redet, dass er uns berührt, dass er an uns wirkt. Okay. Wer waren denn diese Leute? Es waren, da steht es schon, unheilige Gestalten. Wenn wir diesen Bericht mit jüdischen Ohren hören, dann entdecken wir, dass diese Reisenden eben alles andere als heilig sind. Sie gehören nicht mit zu den von Gott vorher bestimmten Mitwirkenden an dieser Heilsgeschichte, die Gott da geplant hat, wie das andere Leute sind, wie Maria und Josef zum Beispiel oder später dann die Apostel. Nein, diese Leute sind bestenfalls Zuschauer. Aber mehr noch, für jüdisches Denken sind diese Leute Sünder der allerschlimmsten Sorte. Wo viele Übersetzungen beschönigend mit Weise übersetzen, da steht im Grundtext das Wort Magoi, das heißt Magier. Sterndeuter sind sie, ungläubige Ausländer, heidnische Dunkelmänner der allerschlimmsten Sorte, Horoskopemacher, die aus dem persisch-babylonischen Kulturkreis irgendwie kommen. Was diese Männer dann tagtäglich in ihrem Beruf gemacht haben, das ist Gott ein Greuel, so steht es in der Bibel. Und einem jüdisch geprägten Leser des Matthäus-Evangeliums, ja, dem muss es schier die Schuhe ausgezogen haben, wenn er das so mitgekriegt hat, wenn er sich vorstellt, dass solche total unheiligen Gestalten am Kinderbett von Jesus standen. Der Bibeltext erwähnt übrigens auch nichts, habt ihr vielleicht gemerkt, dass das irgendwelche Könige gewesen seien. Und die Zahl 3 ergibt sich auch noch lange nicht aus diesen drei Geschenken, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Ich habe mal irgendwie ein Video von Kindern gesehen, da kamen die mit den Geschenken nicht so ganz klar. Gold, das kannten sie, aber Weihrauch und Myrrhe nicht. Sie haben daraus gemacht Gold, Weinrauch und Möhre. Fand ich irgendwie sehr nett. Aber es war also kein großer Staatsbesuch da in Bethlehem. Es war keine große Gesandtschaft, wie man sich das vielleicht vorstellt, irgendwie mit Sänften, mit Kamelen, mit Dienern, mit irgendwelchem Pomp, sondern viel wahrscheinlicher war es so, dass da ein paar Männer mit ziemlich dunklen Augenringen und dreckig von ihren langen Nachtwanderungen da in Bethlehem aufkreuzten. Aus ist das Märchen von den heiligen drei Königen. Und wie gesagt, das ist gut so. Aber was bleibt? Wer sind diese Leute? Nun, es sind ganz normale und typische Leute der damaligen Zeit. Leute, die ganz weit weg sind von Gott. Und damit gehören sie zu den typischen Adressaten der guten Nachricht Gottes, die Jesus den Menschen ja bringen will. Deswegen kommt er ja in diese Welt. Der erwachsene Jesus wird dann genau das tun, sich immer wieder an solche merkwürdigen Gestalten wenden, an Leute, die überhaupt nicht heilig sind. Und diese Zielrichtung, die zeichnet sich schon hier bei der Geburt Jesu ab. Die Hirten auf dem Feld sind ja auch nur ganz gering geachtete Leute, die am Rand der Gesellschaft damals waren. Auf den Punkt gebracht könnte man sagen, den Huren und Zöllnern, beim erwachsenen Jesus entsprechen die Hirten und die Magier an seinem Kinderbett. Man könnte auch zuspitzen und könnte sagen, Jesus war in schlechter Gesellschaft und das von Anfang an. Aber, ich gebe zu, ich habe das gerade ein bisschen sehr negativ betont, aber das waren ehrliche Typen. Und damit sind sie mir eigentlich gar nicht so unsympathisch. Ja, ehrliche Kerle, die eine ganz tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen haben. Sie wissen, dass es da mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was man sich so landläufig vorstellt. Die Leute schauten sehnsüchtig zum Himmel. Sie suchten eine Antwort. Sie fragten sich, was geschieht in dieser Welt? Wo handelt Gott? Und für sie waren die Sterne so etwas wie Nachrichten aus einer anderen Welt, die sie versuchten, irgendwie für sich nutzbar zu machen. Sie konnten noch staunen und sich wundern über Dinge, die geschahen, und sie versuchten, diese Dinge irgendwie in Bezug mit Gott zu bringen. Sie suchten nach Gott. Und das Einzige, was sie von ihm sahen, war eben Gottes große Schöpfung und letztlich auch das Weltall. Und da suchten sie eben die Zeichen. Sie ahnten zumindest, dass es da einen Gott gibt, der diese Welt gemacht hat, dem diese Welt gehört und der immer wieder konkret in die Geschichte hineinwirkt. Sie geben sich nicht zufrieden mit dem, was man so erklären kann und was so offensichtlich ist, sondern sie suchen wirklich sehnsüchtig nach einer tieferen Wahrheit. Und dabei stochern sie natürlich sehr zufällig sie stochern einfach im Nebel herum. Und trotzdem ist es so, dass sie eine beschwerliche Reise auf sich nehmen, einfach um ja diese Suche machen zu können. Und ich habe so gedacht, wie viele Leute machen das heute genauso? Wie viele Leute stochern auch heute genauso ernsthaft und gleichzeitig so hilflos im Nebel rum und versuchen irgendwie einen höheren Sinn für sich rauszukriegen. Sie versuchen es mit fragwürdigen religiösen Dingen, sie versuchen es mit östlicher Mystik, sie versuchen es mit Esoterik, mit irgendwas, ja? Man sucht irgendwie einen Sinn. Oder manche steigen auch einfach aus und flüchten sich dann in Alkohol oder Drogen. Aber es muss doch irgendwie mehr geben als Geld verdienen, als Essen, als Arbeiten, als Trinken, als Schlafen und dann wieder von vorne. Diese Sehnsucht nach Gott, die ist in irgendeiner Form in jedem Menschen drin. Und egal wie das bei uns aussieht, Gott schaut hinter die Fassade und er schaut uns Menschen wirklich in unser Herz. Und wo er bei uns diese Sehnsucht nach ihm entdeckt, da knüpft er daran an und holt uns irgendwie an dieser Stelle ab. Niemand, nicht mal diese heidnischen Magier, sind so weit von Gott weg, dass Gott nicht einen Anknüpfungspunkt finden könnte, um da irgendwie in dieses Leben hineinzuwirken. Und das ist die erste, wie ich finde, sehr, sehr gute Nachricht in dieser Geschichte von den Weisen oder den Sterndeutern aus dem Orient. Gott hat einfach keine Berührungsängste. Er ist sich nicht zu schade, die wirren und auch okkulten Vorstellungen dieser Männer zu benutzen, um sie nach Bethlehem zu seinem Sohn zu führen. Und später sehen wir das eben bei Jesus auch immer wieder. Selbst bei Prostituierten und korrupten Römerfreunden wie eben dem Zöllner Zachäus hat Gott seine Möglichkeiten. Und er hat eben auch seine Möglichkeiten bei den lausigen Hirten und den religiös völlig abwegigen Magiern. Und wenn solche Leute erst einmal Gottes Hand ergriffen haben, dann lässt Gott sie nicht mehr los, sondern er führt sie immer näher zu sich, er zieht sie immer näher zu sich, Schritt für Schritt hinein ins Reich Gottes. Aber eins müssen wir auch feststellen, wenn wir diese Geschichte lesen, so ganz genau bekommen diese Männer ja den Weg durch den Stern nicht gezeigt. Sie landen ja schließlich in Jerusalem. Sie hatten irgendwie was Besonderes am Himmel gesehen, keine Ahnung, was es wirklich war. Irgendeine besondere Stellung da von Stern. Ein Stern steht da einfach nur. Und sie wissen, das hat etwas mit diesem kommenden König der Juden zu tun, der sein Volk retten soll. Und auf der Suche nach Antworten landen sie wo? Sie landen in Jerusalem und dort spielt sich echt Interessantes ab. Sie können nicht zum Tourismusbüro gehen, das gibt es nämlich damals noch nicht, sondern sie erkundigen sich einfach so auf der Straße, fragen ganz einfältig nach dem neugeborenen König. Man schickt sie zwangsläufig in den Palast des Herodes. Und stellt euch vor, die kommen nach so langer Reise an, 3000 Kilometer, ich habe es gesagt, da kommen die an, haben ihre Geschenke vorbereitet, freuen sich, dass sie endlich da sind und die rechnen damit, dass man sich in Jerusalem sehr geehrt fühlt wegen dieses Besuchs. Aber so ist es nicht. Sie kamen sich ziemlich komisch vor, kann ich mir vorstellen, als sie in den Palast kommen und keiner weiß was von einem neugeborenen König. Ratlos stehen alle rum. Und Herodes, der hört es übrigens gar nicht gerne. Was ihm diese Leute erzählen, da aus dem Osten, das klingt für ihn viel zu sehr nach Konkurrenz. Sie wollen zwar einem König die Ehre geben, aber eben nicht Herodes. Und sowas, das mag Herodes gar nicht. Herodes hat panische Angst, ihm könnte irgendwie jemand in sein Leben hineinfunken. Und deshalb hat er schon 3 Söhne und eine Ehefrau umbringen lassen. Übrigens eine einsame Leistung in der Weltgeschichte, soweit ich weiß. Das war ein Mann, der wirklich über Leichen ging. Er spürte intuitiv, hier geschieht etwas, das ihn bedroht. Und doch ist Herodes interessanterweise trotz dieser wirklich schrecklichen Geschichte und trotz seines schrecklichen Lebenswandels, ist er nie so tief gefallen, dass er die Bibel nicht mehr ernst nehmen würde. Und so forscht er mit seinen Gelehrten, um herauszufinden, wo denn dieser König geboren wird. Und nun werden diese Reisenden auf eine ganz andere Art und Weise weitergeführt. Sie werden durch die Bibel weitergeführt. Die jüdischen Schriftgelehrten wissen natürlich, wie das alles ist. Sie wissen, dass der erwartete Messias da in Bethlehem geboren werden soll. Und sie lesen es richtig vor aus dem Buch Micha. Sie geben eine lexikalisch korrekte Antwort. Und trotzdem haben sie selber für sich nicht begriffen, was das bedeutet. Aber für diese Leute, für diese Magier aus dem Osten ist diese Information unendlich wertvoll. Ohne dieses Wort aus dem Alten Testament wären sie, ich weiß nicht wie lange, weitergelaufen. Es gibt keine wirkliche Begegnung mit Gott ohne die Bibel. Es gibt keine wirkliche Begegnung mit Gott ohne Gottes Wort. Und es gibt auch kein Finden von Jesus als den Sohn Gottes ohne die Bibel und Gottes Wort. Aber genau an dieser Stelle ist das Problem auch heute noch da. Viele Leute haben gewisse religiöse Erfahrungen und das muss man irgendwie auch gar nicht in Abrede stellen wollen. Sie haben vielleicht irgendwas Schemenhaftes wahrgenommen und ahnen, dass es da mehr gibt als das, was sie sich so vorstellen können. Sie ahnen, dass es da Gott als Schöpfer gibt. Sie ahnen etwas von der Liebe Gottes, von seinem Wesen. Aber solange sie nur diese Erfahrung für sich haben, werden sie das Eigentliche immer verfehlen. Sie denken vielleicht, dass das Suchen an sich das ist, was man machen kann und das ist das Beste ist, was man irgendwie erreichen kann. Aber das ist ein trauriger Irrtum. Das ist, als wollten die Magier ein Leben lang mit dem Blick auf den Stern fixiert einfach durch ihr Leben laufen. Das ist vielleicht romantisch. Aber ohne das Wort Gottes wären diese Magier niemals zu Jesus gekommen. Ohne das Wort Gottes hätten sie diese gewaltige Freude der Begegnung mit Jesus als ihrem Retter nie erlebt, niemals. Diese gewaltige Freude, Jesus als Retter zu erleben, die erfährt man nur, wenn man Jesus wirklich findet. Und das tun wir in Gottes Wort. Diese Reisenden aus dem Osten, die hören von den Gelehrten am Hof des Herodes nun zum ersten Mal Worte aus der Bibel. Und sie verlassen sich darauf. Ich meine, wie erstaunlich, ja? Die kommen da 3000 Kilometer angelaufen, hören das erste Mal einen Vers aus der Bibel und dann sagen sie, gut, wenn das so ist, dann machen wir uns genau deswegen auf den Weg. Hättest du es gemacht? Ich weiß nicht. Sie nehmen diese Worte ernst und lassen sich dadurch führen. Das Verrückte ist, ausgerechnet die Leute, die ihnen diese Worte sagen, diese Schriftgelehrten bei Herodes, die gehen nicht nach Bethlehem. Denen ist das irgendwie wurscht. Sie wissen es, aber tun nichts. Wie gesagt, diese Sterndeuter vertrauen dem einzigen Wort Gottes, das sie kennen, und lassen sich davon führen. Und es stört sie dabei auch überhaupt nicht, dass sie den Luxus im Palast des Herodes verlassen müssen. Es stört sie nicht, dass sie jetzt in eine einfache Hütte nach Bethlehem laufen sollen. Es stört sie nicht, dass dieser neugeborene Herrscher der Welt, dass der in so einfachen Verhältnissen wohnt. Es stört sie auch nicht, dass der lebendige Gott ja gerade auf diese Weise zu ihnen redet. Sie treffen eine Entscheidung, die auch wir immer wieder treffen müssen. Sie treffen die Entscheidung, dass sie eben nicht zu der Gruppe von Herodes gehören wollen. Die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, will ich zu dieser Gruppe von Herodes gehören, also zu den Leuten, die alles wissen, aber nicht danach handeln, oder gehöre ich zu dieser Gruppe der Weisen aus dem Morgenland, und an der Stelle sind sie wirklich weise, die dem einzigen Wort der Bibel, das sie kennen, Vertrauen schenken und ihr Handeln danach ausrichten. Hey, richtest du dein Handeln, das, was du tust in deinem Alltag, nach dem aus, was du in der Bibel gelesen hast, was du erkannt hast an Wahrheit? Ich wage mal zu behaupten, wir, und ich schließe mich da wirklich mit ein, wir wissen so viel und tun so wenig. Lasst uns wirklich an der Stelle uns ein Beispiel nehmen an diesen Weisen. Und deshalb gehen die nun weiter, kommen in Bethlehem an, finden Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und ich glaube, sie begreifen auf dem Weg auch, hey, nicht wir haben die ganze Zeit irgendwie gesucht, sondern wir wurden gesucht, die ganze Zeit. Wir haben uns nicht aus eigenem Antrieb auf diese spannende Expedition gemacht, um da erst nach Jerusalem und dann nach Bethlehem zu kommen, sondern sie merken, Gott selber hat sie Schritt für Schritt geführt mit immer feineren Methoden, immer näher zu seinem Sohn. Und dann sind sie endlich am Ziel und man stelle sich jetzt diese Szene vor. Erwachsene, erschöpfte, aber überglückliche Menschen, die werfen sich in orientalischer Sitte vor diesem Säugling auf den Boden. Das ist entweder der Gipfel der Lächerlichkeit oder aber es ist der Gipfel des Glücks. Wenn es sich hier wirklich um den Sohn Gottes handelt, dann ist diese Anbetung nicht irgendeine Erniedrigung, sondern eine ganz tiefe Erfüllung. Anbetung Gottes gehört nämlich zu unserem Wesen als Menschen. Gott anzubeten, ihn zu ehren mit unserem Leben, das ist unsere tiefste Bestimmung. Dafür sind wir gemacht. Du und ich, wir sind gemacht, um Gott Ehre zu bringen. Wir sind als Gegenüber Gottes geschaffen und alles in uns sehnt sich danach, Gott zu begegnen und ihn zu ehren. Jeder Mensch, ob ihm das nun bewusst ist oder nicht, sehnt sich danach, anbeten zu können. Und wenn ein Mensch Gott nicht findet und ihn anfängt anzubeten, dann treten irgendwelche Ersatzgötter oder Götzen an die Stelle. Wir brauchen uns nur die Verehrung von irgendwelchen Stars und aus Sport oder Musik oder was weiß ich für Leute anschauen, dann ist das auch ein Stück Götzendienst. Es ist fehlgeleitete Anbetung. Ich weiß, das mag manchen befremdlich erscheinen, dieser Gedanke, aber ich will einfach sagen, dass Anbetung ein ganz tiefes Grundbedürfnis von uns Menschen ist, das uns der Schöpfer selber mitgegeben hat. Die Erfüllung dieser Sehnsucht, die macht uns Menschen wirklich glücklich. wer sich Gott mit seinem ganzen Leben ausliefert und ihm mit allem, was er hat, dient und ihm anbetet, der erlebt darin einen ganz, ganz tiefen Frieden. Die Weisen erleben das. Sie erleben, wie dieser neugeborene Junge für sie zum wunderbaren Ratgeber wird, zum starken Gott, zum ewigen Vater, zum Friedefürst. Und sie erleben, dass er ihnen wirklich Frieden bringt in ihr Herz, in ihr Leben hinein. Sie erleben, dass sie einen Frieden finden, den sie bisher auf ihrer Lebensreise eben nicht gefunden haben und den sie auch nicht gefunden haben, als sie sich da in Babylon auf den Weg machten, bis sie nach Bethlehem kamen. Wer sich nicht daran stört, dass Gottes Reden so klein wie ein Kind kommt, so unbeachtet von der großen Öffentlichkeit geschieht, wie das damals eben war, von dem lässt sich Gott finden. Wer im Herzen sucht, wer diesem Wort der Bibel vertraut, der wird wie die Sterndeuter eine Entdeckung machen, die unser Leben wirklich verändert. Diese Männer da hatten keine Mühe, dieses kleine Kind anzubeten. Sie freuen sich, sie staunen und sie sagen, mein Herr und mein Gott. Und dann hatten sie sich auch drei Geschenke überlegt. Und es waren Gold, Weihrauch und Myrrhe, nicht Gold, Weinrauch und Möhre. Und diese drei Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe, die waren selbst für sehr reiche Leute sehr teuer. Aber sie wollten angemessene Geschenke bringen. Sie wollten was bringen, was wirklich Wert hat. Vielleicht finden wir diese Geschenke ein bisschen komisch für ein kleines Kind. Also wir hätten vielleicht eher Spielzeug mitgebracht oder so. Wir haben gerade an diesem Wochenende in unserer Gemeinde in Fädelbach unser Advents- oder Weihnachtsmusical. Und da gibt es eine Szene, wo Hirtenkinder an der Krippe stehen und sagen, ja, eigentlich müssten wir doch was schenken. Und dann sagt ein Kind zum anderen, hey, du hast doch diesen glitzernden Stein. Und dann sagt dieses andere Hirtenkind, ja, aber der ist das Schönste, was ich habe. Den wollte ich für mich behalten. Und dann gibt dieses Kind diesen glitzernden Stein Maria für Jesus. Und ich fand das so berührend, ja. Das Kostbarste, was wir besitzen, das dürfen wir Jesus bringen. Das Kostbarste, was ist gerade angemessen genug. Wie gesagt, vielleicht finden wir das komisch, diese drei Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe, aber die hatten eine Bedeutung. Gold war ein Zeichen für die dauerhafte Herrschaft eines Königs. Weihrauch benutzte man im Gottesdienst, damit wurde Gott verehrt. Und Myrrhe, das war ein Bestandteil von Salböl und das wurde zum Beispiel gebraucht, wenn ein König gesalbt wurde und übrigens auch bei der Beerdigung. Mit diesen drei Geschenken zeigen die Weisen, dass sie wissen, Jesus ist wirklich Gott, er ist Gottes Sohn. Sie zeigen, dass sie wissen, Jesus wird mal für uns leiden und sterben am Kreuz. Und sie zeigen, dass sie wissen, Jesus ist König und er herrscht für immer, ohne Ende. Sie geben ihm ihre Schätze, sie sind großzügig. Sie haben ein tiefes Bedürfnis, Jesus etwas zu schenken, ihn zu ehren, ihn als König anzuerkennen. Sie haben das Bedürfnis, wirklich einen Einsatz zu bringen. Und den haben sie ja auch schon gebracht, indem sie diesen langen Weg gegangen sind. Und obwohl sie nicht wissen, was aus ihren Schätzen oder ob sie ihre Schätze vielleicht für die Rückreise noch brauchen werden, geben sie ihm diese Schätze trotzdem. Sie geben großzügig. Und das ist, wie gesagt, nicht klar, was aus diesen Schätzen werden wird, wissen auch nicht, was daraus geworden ist. Upsa. Jetzt ist hier irgendwie was völlig gesprungen. Ich hab's gleich. Und was auch noch wichtig ist, sie wollten keine Kontrolle haben über das, was sie da geben. Sie wollten einfach geben. Und ich entdecke auch da wieder mal eine Parallele zu uns. ihr seid gerade in eurer Herzschlag-Season. Wir als Gemeinde nennen es Herzschlag-Gemeinde, ist genau das Gleiche. Ja? Und die Frage ist ja da auch immer, was möchten wir ins Reich Gottes investieren? In welcher Art und Weise möchtest du ins Reich Gottes investieren? Ich ermutige dich einfach zur Großzügigkeit. Ich ermutige dich, ja, das zu geben, was Gott dir aufs Herz legt. Und deshalb, damit er dir was aufs Herz legen kann, bete doch mal, was du geben sollst. Frag ihn doch mal. Und dann folge diesem Impuls. Diese ganze Geschichte ist letztlich eine Sternstunde für Suchende. Wie gut ist jemand dran, der von Gott so an die Hand genommen und geführt wird, wie eben die Weisen damals? Gibt es sowas heute noch? Aber sicher doch. Solche Berichte in der Bibel sind ja nicht für uns aufgeschrieben, damit wir uns nur daran erfreuen, sondern sie sind aufgeschrieben, damit sie uns zu Gott einladen. Und Gott lädt uns auch heute zu sich ein. Immer und immer wieder. Und natürlich geht Gott dabei mit jedem von uns so einen ganz persönlichen Weg. Aber die Grundelemente, die bleiben doch die gleichen. Sei sensibel für das Reden und Wirken Gottes in deinem Leben. Sei sensibel für sein Anklopfen an der Tür deines Lebens. So wie eben diese Magier den Stern entdeckten und in ihrem Herzen eine Frage aufbrach und sie sich auf den Weg machten. Und mach dich dann wirklich auf den Weg und gehe diesen tieferen Fragen des Lebens nach. So wie diese Magier das auch gemacht haben. Die haben keine Kosten und Mühen gescheut, haben diese weite Reise auf sich genommen, um irgendwie Klarheit zu bekommen. Und dann forsche in der Bibel nach, wo und wie Gott zu finden ist, wie man mit ihm in einer persönlichen Beziehung leben kann. So wie die Magier das gemacht haben, als sie dann von den Schriftgelehrten hörten, dass sie nach Bethlehem gehen sollen. Und dann, nachdem Gott dich auf deine Weise gefunden hat, dann bleibt dir eine letzte und die wichtigste Entscheidung überhaupt. Nämlich die Frage zu beantworten, willst du wirklich hineingehen zu diesem Jesus, wie diese Weisen in den Stall hineingegangen sind? Willst du Jesus mit deinem Leben ehren? Willst du ihn anbeten? Willst du dich selber hingeben, unterwegs zu Jesus zu sein? Meine Frage ist, hey, bist du dabei? All das ist Gottes wunderbares und großzügiges Geschenk an uns zu Weihnachten. Gott selber kommt in Jesus Christus zu uns, um uns zu einem Leben mit ihm einzuladen. Wer das erlebt hat, hey, der hat wirklich was zu feiern in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und noch was, wer selber erlebt hat, wie Jesus das persönliche Leben verändert hat, wie er hineingekommen ist und einfach Gemeinschaft mit ihm selbst geschenkt hat, der will das auch weitergeben. Diese Zeit, diese Weihnachtszeit, diese Adventszeit ist ideal dafür, dass du diese gute Botschaft auch weitergibst. Hey, lade Leute ein, lade sie ein hier zu Gottesdiensten. Die Gottesdienste, die sind so, dass man immer Gäste, immer Fremde mitbringen kann. Hey, was ist heute los? Die sind immer so gestaltet. Nutzt doch diese Gelegenheit. Lad jemanden ein an Heiligabend. Ich weiß, ihr habt zwei Gottesdienste, die völlig unterschiedlich gestaltet sein werden. Überleg doch, zu welchem kann ich einladen? Und bring jemanden mit. Einfach, damit andere Menschen in deinem Umfeld Jesus kennenlernen. Weil darum geht's doch. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Vielleicht erinnert ihr euch an meine letzte Predigt vor ein paar Wochen hier bei euch. Okay. Ich möchte gerne beten. Jesus, hab vielen Dank dafür, dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir daran in dieser Advents- und Weihnachtszeit ganz besonders denken dürfen. Danke, dass du gekommen bist, nicht nur damit wir was zu feiern haben, sondern dass du selber gekommen bist, um uns wieder in Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott, mit dir selber zu bringen. Und Herr, wir bitten dich so sehr, dass du uns damit neu beschenkst. Und wir bitten dich auch so sehr, dass du uns hilfst, auch andere Menschen einzuladen in diese Gemeinschaft mit dir. Und ich möchte das tun an diesem Sonntagmorgen. Ich möchte fragen, ob jemand da ist, der sagt, ich möchte heute zum ersten Mal mein Leben Jesus geben. Ich möchte so wie diese Sterndeuter zu Jesus kommen, ein Leben mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm anzufangen. Wenn das der Fall ist, dann bitte ich dich, heb doch kurz deine Hand, ich würde gerne für dich beten. Jesus, hab vielen Dank, dass du uns so sehr liebst, jeden einzelnen Menschen. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir kommen dürfen, so wie wir sind. Und dass wir all das in unserem Leben, was irgendwie schiefgelaufen ist, wo wir Schuld auf uns geladen haben, wo Sünde zwischen dir und uns steht, dass wir das bringen dürfen und dass du es wegnimmst. Danke, dass du neues Leben schenkst. Und danke, dass wir dir gehören dürfen. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.